Und wenn ich heute von der Liebe spreche, von der wir auch schon ordentlich gesungen haben und schon fast eine Predigt gehört haben, dann reden wir nicht von der Liebe nach der Art dieser Welt und nicht, wie die Welt Liebe versteht. Wir betrachten Liebe nicht nur als ein starkes Gefühl des Hingezogenseins. Wir sprechen nicht nur von einer starken, im Gefühl begründeten Zuneigung zu einem Menschen. Wir sprechen auch nicht lediglich von einer auf körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen. Wir sprechen nicht von der Liebe, die nur den Wunsch hat, mit jemandem zusammen zu sein. Das wäre viel zu wenig. Nein. Wir werden von göttlicher Liebe sprechen, die ausschließlich gläubige Menschen besitzen können. Nur solche, die sich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes rühmen, haben das Vermögen, diese Liebe einzusetzen. All solchen, so schreibt Paulus den Römern, wird die Hoffnung nicht zu Schanden werden. Denn, hört gut zu, die Liebe Gottes ist in ihre Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes ist ausschließlich den Gläubigen gegeben worden. Das könnt ihr nachlesen im Römerbrief Kapitel 5 und Vers 5. Das ist die Liebe, die wir als Gläubige besitzen und in der wir uns wachsen sehen und wachsen können. Lasst uns aber zunächst einmal den Textabschnitt aus Epheser 5, die Verse 25 bis 33 lesen. Epheser Kapitel 5, 25 bis 33. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, indem sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Lasst uns noch zusammen beten. Herr, danke für dein wunderbares Wort, in dem du uns zeigst, dass du uns liebst, dass du uns sogar zuerst geliebt hast und dass wir fähig sind, aufgrund deines Geistes, der in uns lebt, dass wir auch lieben können. Auf eine übernatürliche Art und Weise, nicht auf natürliche Art und Weise, sondern Kraft deines Geistes können wir lieben. Und dafür bitte ich dich, dass wir als solche bekannt werden, die nicht nur die Wahrheit reden, sondern die auch Liebe erweisen dem Nächsten. Hilf uns besonders als Ehemänner, unsere Frauen, unsere eigenen Ehefrauen zu lieben. Dir sei die Ehre, rede du zu uns um deines Namens willen. Amen. Nochmals, ich habe diese Predigt mit Ehemänner, die wie Christus lieben, überschrieben. Und heute betrachten wir den ersten Teil, weil einige Frauen haben gesehen, sehen, ob die Männer genauso viele Aufmerksamkeit kriegen. Also wir tasten uns langsam ran, ersten Teil, anhand der ersten vier Verse von diesem Abschnitt. Ehemänner, die wie Christus lieben. Und das Wie der Liebe ist entscheidend für diesen ganzen Abschnitt. Denn es handelt sich nicht um die Liebe dieser Welt. Die Liebe, von der die Schrift redet, entspricht nicht den Vorstellungen dieser ungläubigen Welt. Denn die im Text erwähnte Liebe ist tatsächlich göttliche Liebe. Die Liebe, von denen Ehemänner dieser Welt, also Ungläubige, die diese ungläubigen Männer besitzen, kann nicht göttlich sein, denn sie sind ohne Gott, ohne die Einwohnung des Heiligen Geistes und deshalb sind sie kraftlos. Sie können nicht voll Heiligen Geistes sein, wie Vers 18 sagt, Kapitel 5, 18, was die Voraussetzung ist, dass wir uns einander in der Furcht unterordnen. Einander, jeder Einzelne, aber besonders auch Mann und Frau. Die Liebe dieser Welt ist von daher niemals echt. Sie kann auch nicht dauerhaft sein, weil sie nicht einmal existiert. Etwas, das nicht existiert, kann nicht dauerhaft sein. Sie ist eine Pseudo-Liebe. Pseudo bedeutet nicht echt, nur nachgemacht. Und die sogenannten Liebesbeziehungen von Ehen ungläubiger Menschen gründen sich auf natürliche Empfindung. Und aus diesem Grund halten Ehepartner bestenfalls zusammen, und oft nur so lange, wie diese eine gegenseitige Attraktion, eine gegenseitige Anziehung füreinander empfinden. Wenn der Partner mir genügend Vorteile bringt, dann halte ich an der Beziehung fest. Sollte ihn aber etwaige Vorteile sich rar machen und die Anziehung verschwinden, dann hält diese Menschen auch nichts mehr zusammen. Göttliche Liebe, die begnadigten Menschen durch den Glauben an Jesus Christus erlangen, ist komplett anders. Und deshalb möchte ich euch die Liebe Gottes zunächst einmal gezielt, aber gemäß der Heiligen Schrift erklären. Und das kann nur eine kurze Erinnerung sein. Wer daran interessiert ist, mehr über die Liebe Gottes zu erfahren, der kann die Serie über die Liebe Gottes auf unserem Internet und unserer Webseite sich anhören. Aber erstens ist, Gottes Liebe ist vollkommen. Gottes Liebe ist vollkommen. Gottes Liebe betrachten wir deshalb als eine der Vollkommenheiten Gottes. Und bei Gott ist sie perfekt. Und durch unseren Gott wird sie bis zum Äußersten bekundet und ausgelebt. Sie ist erstens also eine Eigenschaft, die in unserem Drei-Ein-Gott vollkommen ausgeprägt ist. Zweitens ist sie nicht nur eine vollkommene Eigenschaft Gottes, sondern Gottes Liebe macht sein ganzes Wesen aus. Es ist sein Charakter, denn Gott ist Liebe. Dass Gott Liebe ist, das sagt uns die Schrift sehr deutlich durch den Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, in 1. Johannes 4, Vers 8 und auch dort in Vers 16. Gott hat also nicht nur Liebe, sondern sein Charakter, sein Wesen ist Liebe. Drittens, da müssen wir aufmerksam zuhören, drittens besteht Gottes Liebe in seiner Entschlossenheit, diese Liebe von sich selbst an sich selbst sowie an andere zu geben. Ich sage es nochmal. Er hat sich entschlossen, diese Liebe von sich an sich selbst zu geben, sowie auch an andere zu geben. Er liebt sich selbst. Er gibt seine Liebe an sich selbst sowie an andere. Und das trifft auch auf seine Zuneigung zu, dass er sich selbst und anderen gewährt. Und das bedeutet unter anderem, dass Gott Gefühle hat, wenn er auch Zuneigung hat. Gott ist nicht ohne Emotionen, er ist nicht gefühlskalt oder emotionslos. Allerdings, und das ist sehr wichtig, ist er damit nicht wie wir. Wir haben auch Emotionen und Gefühle. Und diese Gefühle sind manchmal sehr schön, aber was machen sie oft mit diese Gefühle mit uns? Sie bringen uns in Trouble, die bringen uns große Probleme. Nicht so bei Gott. Gefühle drängen uns häufig in sündhafte Handlung. Nicht so bei Gott. Gefühle lassen uns unbesonnen sein. Nicht Gott. Gottes Gefühle sind keine Leidenschaften, von denen er getrieben wird. Ich sage es nochmal. Gottes Gefühle sind keine Leidenschaften, von denen er getrieben wird. Seine Gefühle sind vielmehr eine bewusste, aktive Wirksamkeit, durch die er seinem heiligen Wesen Ausdruck verleiht. Während wir auf Gefühle reagieren, ist Gottes Liebe ein Ausdruck, ein bewusster Ausdruck, eine aktive Wirksamkeit, durch die er seinem heiligen Wesen Ausdruck verleiht. So ist Gott. Und ihn wollen und sollen wir deshalb als Gläubige nachahmen. Gott wird also nicht durch emotionale Schwankungen überrascht. Ihn sollen wir nachahmen. Schaut einmal zu dem ersten Vers dort in Kapitel 5. Werdet nun Gottes Nachahmer. In unserem Predigtabschnitt sehen wir, was und wie Ehemänner dafür spezifisch für ihre eigenen Ehefrauen tun sollen. Und der Abschnitt für die Männer beginnt mit einem Befehl zu lieben und er endet in Vers 33 ebenso mit dem Befehl zu lieben. Und zwar die eigenen Ehefrauen. Ihr Lieben, das setzt etwas für Ehemänner voraus. Es setzt voraus, dass du selbst geliebt bist. Ehemänner, die wie Christus lieben, erstens, sie lieben als Geliebte. Sie lieben als Geliebte, der erste Punkt. Nun, was meine ich damit? Paulus zeigt im Epheserbrief deutlich auf, dass wir als Gläubige selbst alle Geliebte sind. Übrigens nicht nur die verheirateten Männer, sondern alle Gläubigen. Wir sind Geliebte. Gott hat uns als Kinder Gottes bereits vor Grundlegung der Welt in Liebe zur Sohnschaft für sich selbst bestimmt. Kapitel 1, Verse 4 und 5. Er liebt uns mit einer ewigen Liebe. Und das drückt Jahwe auch in Jeremia 31, Vers 3 gegenüber seinem Volk Israel, seinen anderen Schafen aus der Hürde aus. Dort heißt es, mit ewiger Liebe, sagt er, habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Aber auch wir wurden ebenso schon in den vergangenen Ewigkeit geliebt. Diese Wahrheiten müssen wir uns vor Augen halten. Wir wurden in der vergangenen Ewigkeit geliebt und deshalb wurden wir von Gott, der reich an Erbarmen ist, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, mit dem Christus lebendig gemacht, sagt Epheser Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Ihr Lieben, Gott hat uns, die wir gläubig sind, zum Leben erweckt. Wir sind jetzt nicht mehr geistlich tote Menschen, sondern haben durch den Glauben aus Gnade das Leben, das ewige Leben erlangt. Wie wunderbar. Und dann betet Paulus im Epheserbrief eben für die gläubigen Empfänger dieses Briefes. Und so auch betet er eigentlich auch für uns, dass sie in Liebe verwurzelt und gegründet sein würden. Er betete, dass die Liebe des Christus in ihnen, dass sie sie erkennen würden. Das ist, seht ihr in Kapitel 3, die Verse 17 und 19. Das ist übrigens ein Schlüssel, die Liebe des Christus zu erkennen. Paulus sagt einmal, die Liebe des Christus drängt uns. Das ist nicht deine Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu dir. Und dann erklärte Paulus ihnen, dass der Herr Jesus ihnen Männer gab. Und damit kommen wir zu Kapitel 4. Damit sie letztlich in der Liebe zu Christus heranwachsen und wie Christus sein würden. Das sehen wir in Kapitel 4, Vers 15. Nun, schwere Frage. Wie nennt man Menschen, die von Gott geliebt werden? Und was ist ihre Aufgabe? Schaut auf Epheser 5 und die Verse 1 und 2. An dieser Stelle in Epheser 5, Versen 1 und 2, zieht Paulus ein Zwischenresümee in Hinsicht auf die Liebe und die sich daraus ergebende Verantwortung für seine Gemeinde. Ich lese. Er sagt, werdet nun Nachahmer als geliebte Kinder. Wie nennt man solche Leute, die geliebt werden? Geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und diese Wahrheit und die damit verbundene Aufforderung gilt allen Heiligen, allen geliebten Kindern Gottes. Und an vielen Stellen in den Lehrbriefen werden Gläubige als Geliebte angesprochen. Das ist nicht schlecht. Wenn ich sage, ich kann sagen Freunde zu euch, oder ich kann sagen, Geliebte, wir haben einen guten Gott. Wir sind Geliebte. Und zwar nicht nur von euch, sondern von Gott in erster Linie. Das sind wir alle. Wir sind erstens Geliebte Gottes und zweitens auch Geliebte, weil die Geschwister, weil wir uns gegenseitig lieben. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir gerettet sind. Liebe Ehemänner, da ihr geliebt seid und das ein Kennzeichen eurer Kindschaft ist, eurer Gotteskindschaft, liebt jetzt ebenso und zwar als von Gottes Liebe veränderte Menschen. Der Apostel Johannes erinnert, wie wir das auch schon gesungen haben, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4,19. Und weil das so ist und wir Gott lieben, gehorchen wir jetzt seinem Wort. Und zum Gehorsam hat er uns mit göttlicher Kraft befähigt und ausgerüstet. Liebt deshalb solche als solche, die den Geist Gottes in sich wohnen haben. Wirkt aus dieser Kraft heraus, denn der Geist Gottes wirkt in euch die Frucht der Liebe. Ihr kennt alle Galater 6, 22, was steht da an erster Stelle? Das ist übrigens alles eine Frucht, das sind nicht Früchte, das ist eine Frucht, weil Gott in den Gläubigen alles hervorbringen kann. Und das Erste, was da steht, ist, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Wandelt in dieser Liebe, und zwar als solche, die immer mehr erkennen, was es bedeutet, von Gott, besonders durch Christus, selbst geliebt zu sein. Fokussiert euch darauf, was Christus für uns getan hat. Ehemänner, wir müssen mit der Realität von Christus geliebt zu werden beginnen. Wir lieben als Geliebte. Männer, Ehemänner, die wie Christus lieben, lieben als Geliebte. Dein Auftrag beginnt mit Kapitel 5, 1 und Vers 2. Und der Predigttext und diese beiden Verse und der Nachfolgeabschnitt ist dem untergeordnet. Ehemänner lieben also als Geliebte. Nicht von irgendjemand, sondern von Gott selbst. Genauer gesagt sind Ehemänner, die wie Christus leben, dem Herrn ähnlich. Denn auch Christus wird seit Ewigkeit her geliebt. Von wem wurde Christus geliebt, wenn in der vergangenen Ewigkeit überhaupt kein Mensch da war? Nun, er wurde in Ewigkeit von dem Vater geliebt. Und es gab Liebe, es bestand Liebe in aller Ewigkeit in der Dreieinheit Gottes. Und das tut er immer noch. Der Vater liebt den Sohn immer noch. Und so schreibt Johannes in Johannes 3, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Jesus selber sagte, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Aber später, und das ist entscheidend, was auf die vergangene Ewigkeit hinweist, gibt Jesus zu erkennen, dass es eine ewige Liebe ist, die der Vater zum Sohn besitzt. Und zwar in diesem so bekannten Gebet des Herrn Jesus Christus an seinen Vater in Johannes 17 betet Jesus zum Vater und sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Begründung, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Seht ihr, wenn wir lieben, sind wir Gott ähnlich. Wir tun das, was Gott in der Ewigkeit schon getan hat. Und wir haben als Ehemänner für unsere eheliche Liebe einen guten Ausgangspunkt, denn wir werden wie Christus von Ewigkeit her geliebt und wir können lieben wie er. Das Tolle ist, wir wurden von Ewigkeit her geliebt. Die Vollkommenheit der Liebe Gottes ist als Eigenschaft eine mitteilbare Eigenschaft. Das heißt, wir können dieser Vollkommenheit anteilhaftig werden. Wir können also göttlich lieben. Du liebst nicht mit einer natürlichen Liebe. Und das ist sehr wichtig. Meine Ehe wäre schon mehrfach im Eimer, wenn ich nur natürliche Liebe hätte. Hätte ich genau gesagt, keine Attraktivität, ich sehe das nicht, ich bekomme nicht das, was ich mir wünsche, ich mache mich aus dem Staub. Du liebst nicht mit einer natürlichen Liebe, sondern es ist die göttliche Liebe in uns. Es ist Christus in uns, der durch seinen Geist diese Liebe wirkt. Nun, zunächst kommt meine Frage, liebst du auch, was er liebt? Liebst du auch, was Christus liebt? Dann liebst du zunächst einmal die Gemeinde. Ehemänner, die wie Christus lieben, lieben die Gemeinde. Das ist mein zweiter Punkt. Erstens lieben sie als Geliebte. Zweitens lieben sie die Gemeinde. Aber Dieter, hier steht doch nichts davon, dass ich die Gemeinde lieben soll. Wie kommst du denn da drauf? Werden wir nicht aufgefordert, unsere eigenen Ehefrauen, jetzt komm mal zur Sache, werden wir nicht aufgefordert, unsere Ehefrauen zu lieben? Wieso sagst du jetzt, dass Männer die Gemeinde lieben? Was erzählst du uns da? Und wie kommst du darauf, dass gläubige Ehemänner die Gemeinde lieben? Das tut und tat doch gemäß diesem Text nur Jesus. Genau, das stimmt. Und das ist genau der Punkt. Der Befehl in unserem Text ergeht an gläubige Ehemänner und bezieht sich auf die Liebe zu ihrem eigenen Ehefrauen. Das stimmt. Gut beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Aber schaut noch einmal genau auf die vorangehenden Verse 1 und 2 in Kapitel 5. Bevor wir festhalten, was das Wirken und Handeln des Christus deutlich, und zwar sehr deutlich impliziert. Denkt daran, wir müssen Dinge immer im Kontext, immer im Zusammenhang betrachten. Da ist es in Vers 1, werdet Gottes Nachahmer. Dieses Genomai ist ein Imperativ, ist ein Befehl. Werdet Gottes Nachahmer, das tut das. Genau genommen steht da, werdet nun Gottes Nachahmer. Nachdem ihr all das gehört habt, beziehungsweise gelesen habt, was Gott für euch getan hat und wie er euch liebt, folgt dieser Anweisung und ahmt ihn nach. Jetzt seid ihr dran, mimisch, gibt es sowas? Mimisch zu werden, ja, künstlerisch, gestalterisch zu werden, einfach ihn nachzuahmen. Mimiker im Sinne von Nachahmer zu werden. Ergänzend in Vers 2 folgt das Verb Paripateo als Imperativ, das heißt es, wandelt in der Liebe. Ein weiterer Befehl. Erstens sollen wir nachahmen und zweitens in der Liebe wandeln. Okay, was ahmen wir denn nach? Und wenn ihr jetzt genau hinseht und weiterlest, dann ergibt sich auch eine große Übereinstimmung zwischen Vers 2 und Vers 25. Und ich lese euch Vers 2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Nun, wer ist denn uns? Sind das die Ehemänner? Nein, das sind wir Gläubigen. Das ist die Gemeinde. Der Herr Jesus Christus hat uns, und das ist seine Gemeinde, geliebt. Und er liebt sie immer noch. Vers 25 jetzt. Schaut mal, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Da haben wir es. Und sich selbst für sie hingegeben hat. Eine Nebenfrage. Oh, ist nur eine Kleinigkeit. Ist es nicht selbstverständlich, dass wir nicht das lieben, was Christus liebt? Wir lieben doch zunächst ihn, oder? Das ist doch unsere erste Liebe. Und deshalb lieben wir auch, was er liebte und immer noch liebt. Und wenn ihr mich fragt, ich liebe die Gemeinde, weil Jesus Christus die Gemeinde liebt. Deshalb liebe ich die Gemeinde. Wenn sie ihm alles bedeutet hat, dann bedeutet sie mir auch alles. Ein christlicher Verein, der mag sehr schön sein. Eine Bibelschule mag schön sein. Eine Missionsgesellschaft mag ein Segen sein. Aber Jesu Liebe galt und gilt seiner Gemeinde. Für die Gemeinde hat Jesus alles gegeben. Sollte ich dem nicht gleich tun? Ehemänner, die wie Christus lieben, lieben die Gemeinde. Und er selbst sagte, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Und genau das tat er für uns. Er ließ sein Leben für seine Gemeinde. Liebe Ehemänner und alle anderen natürlich von euch auch, liebt ihr die Gemeinde Jesu? Wie stark bist du an seine Gemeinde gebunden und dienst du ihr? Bist du bereit, für die Gemeinde Widrigkeiten zu erdulden? Oder suchst du einen Ort, an dem viel geboten wird und du möglichst im Hintergrund untertauchen kannst? Dient die Gemeinde dir als Beruhigung deines Gewissens? Oh ja, ich bin ja in der Gemeinde. Ich bin zur Gemeinde. Ich habe ein gutes Gewissen. Oder dienst du der Gemeinde mit deiner ganzen Kraft? Denn wenn du der Gemeinde mit deiner ganzen Kraft liebst, dann liebst du wen? Dann liebst du Christus. Erinnert ihr euch noch an die Verfolgung des Paulus? Als er auf der Straße nach Damaskus war, Jesus begegnet ihm dort. Und er sagt, Christus sagt zu Paulus, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich so sehr mit der Gemeinde, dass wir sagen können, wenn du die Gemeinde liebst, dann liebst du Jesus Christus. Dann dienst du dem Herrn Jesus Christus. Ehemänner, die die Gemeinde Jesu lieben, lieben weder den Herrn Jesus Christus und deshalb auch nicht ihre eigenen Ehefrauen. Ich weiß, das ist eine starke Behauptung, aber es ist eine wahre Behauptung. Wenn du nicht die Gemeinde liebst, dann liebst du nicht deine Ehefrau, zumindest nicht mit göttlicher Liebe. Wenn du aber die Gemeinde Jesu liebst, dann wirst du als Leiter in deiner Ehe in der Lage sein, und nur wenn du das tust, deiner Frau und wenn vorhanden deinen Kindern zu zeigen, was in deinem Leben wirklich Bedeutung hat. Du zeigst ihnen, dass du Jesus liebst. Denn er hat sein Leben aus Liebe zu ihr gegeben. Nochmals, und er identifiziert sich völlig mit seiner Gemeinde. Deine Ehefrau wird es allerdings anhand deines Vorbildes schwer haben, wenn du Christus nicht liebst und die Gemeinde nicht liebst, wenn du ihr nicht dabei hilfst. Durch deine fehlende Liebe zur Gemeinde wirst du ihr Steine in den Weg legen, die sie wohl überwinden kann, aber es so viel schwieriger für sie machst. Deshalb, geliebte Ehemänner, liebt die Gemeinde des Herrn Jesus Christus und beachtet auf das, was er tat. Beachtet seine Liebe zu ihr. Und zwar nicht nur zu erfahren, wie ihr eure eigenen Ehefrauen lieben sollt. Achtet darauf, wie er euch geliebt hat. Und das bestimmt so viel. Ehemänner, die wie Christus lieben, lieben erstens als Geliebte und zweitens sind Ehemänner, die wie Christus lieben, solche, die die Gemeinde lieben. Drittens, Ehemänner, die wie Christus lieben, sie lieben ihre eigenen Ehefrauen. Sie lieben ihre eigenen Ehefrauen. Und da steht es sehr deutlich, das können wir nicht überlesen und ihr denkt vielleicht, bräuchte man, dass du jetzt erst darauf kommst. Vers 25a, ihr Männer liebt eure Frauen. Ja, haben wir mehrere Frauen? Nein, Männer wird im Plural und Frauen ist im Plural. Jeder seine einzelne eigene Ehefrau. Und die Frage, die sich zunächst aus dem Befehl aus Vers 25 ergibt, ist, wie sollen wir Ehemänner unsere eigenen Frauen lieben? Und die Antwort folgt. Noch im selben Vers. Schaut mal, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Der Christus, das ist der Gesalbte, hat die Gemeinde geliebt und er liebt sie immer noch. Es ist nicht nur die Liebe des irdischen Herrn Jesus, sondern die Liebe des ewigen Sohnes. Hier wird nicht gesagt, die Liebe des Jesus. Jesus ist ein irdischer Name während seines irdischen Daseins. Aber Christus hat den Titel, er ist der Christus, der Gesalbte, schon von Ewigkeit her. Ist er derjenige, der kommen sollte, um die Welt zu erlösen, um die Gemeinde zu erlösen. Er sollte kommen, um stellvertretend für die Sünde der Menschen zu sterben, die an ihn glauben würden. Nun, es ist nicht nur die Liebe des irdischen Herrn, sondern die Liebe des ewigen Sohnes, der seine Liebe im Ratschluss der dreieinigen Gottheit vor Grundlegung der Welt festgesetzt hat. Es war keine Überraschung für ihn, dass du, wenn du zum Glauben gekommen bist, zum Glauben gekommen bist. Er hat nicht gesagt, oh, ich habe so eine Leidenschaft für den. Nein, wir haben gerade über Leidenschaften Gottes gelernt. Aktive Wirksamkeit Gottes bewusst. Die Erlösung der Braut brauchte die Vorbereitung alttestamentlicher Geschichte. In ihr offenbart sich der Christus als der Engel, der Bote Jahwes. Ihr kennt diese Erwähnung im Alten Testament, der für sein auserwähltes Volk eintritt und den Boden der Errettung für seine Braut vorbereitet. Und Paulus sagt, ich liebe diesen Vers. Er sagt dem Timotheus in 2. Timotheus 1, 9, denke ich, ist es ja. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, und Marcel hat es sehr deutlich erklärt vorhin, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, hört einmal, was er über die Gnade sagt, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Wunderbar, oder? Vor ewigen Zeiten geliebt. Das ist keine Neuigkeit für unseren Herrn Jesus Christus, dass du da bist mit der Errettung deiner und meiner Seele im Sinn, mit dem Vorsatz, seine Braut durch sein Leben und Sterben sowie seine Auferstehung auf Erden zu erwirken, hat Christus die Gemeinde so gelenkt, bis die Zeit, die Geschichte vielmehr, nicht die Gemeinde, die Geschichte so gelenkt, bis die Zeit erfüllt war. Heute befindet sich die Gemeinde in dem Umfeld, das genau für sie zugeschnitten ist. Du lebst übrigens genau zur richtigen Zeit. Eine Weisheit, Wahnsinn, da brauche ich mal, der haut Dinger raus, meine Güte. Aber so hat Gott es gemacht, dass du für das Jetzt bestimmt bist. Du bist nicht für die alttestamentliche Zeit bestimmt. Du bist für das Jetzt bestimmt. Und Gott hat das so arrangiert. Heute befindet sich die Gemeinde in dem Umfeld, das für dich zugeschnitten hat. Du lebst in dieser Zeit, damit du ihm ein Gott wohlgefälliges Leben führst. Und dann erniedrigte sich der Christus und er wurde Mensch. Er wurde Jesus. Und in seiner Inkarnation, in seiner Menschwerdung, gab er das Recht auf die ständige äußere Kundgebung seiner göttlichen Perfektion auf. Aber er behielt immer sein göttliches Wesen. Er hörte nie auf, Gott zu sein. Und in der Menschwerdung hatte der ewige Christus somit alle wesentlichen Eigenschaften des Menschseins. Das für einen Knecht angemessene Dasein hatte er angenommen. Er kam, lebte ein perfektes Leben, um sich zielstrebig am Kreuz für uns, die wir glauben würden, als ein sündloses Sühneopfer hinzugeben. Wie wunderbar ist das? Ich weiß, wir kommen nicht an die Tiefe dieses wunderbaren Werkes heran, wenn wir nur kurz darüber nachdenken. Aber das sagt Vers 25. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Und in diesem Vorbild zeigt sich für uns die wahre und anwendbare Liebe auch in unserer ehelichen Beziehung. Nochmals, die Liebe ist eine mitteilbare Eigenschaft Gottes. Und du wurdest von Gott zum Lieben befähigt und kannst seinem Vorbild in der Hingabe folgen. Das kannst du. Du kannst sagen, oh, nee, das geht nicht. Meine Frau geht mir auf den Senkel. Ja, oder was weiß ich auch, was sie immer tut. Du kannst sie lieben, weil du göttliche Liebe in dir hast, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, wenn du ein Kind Gottes bist. Ich weiß, ja, ja. Der geht uns manchmal auf den Senkel, der Ehemann und auch die Ehefrau. Aber du wurdest von Gott zum Lieben befähigt. Indem du dich ihm hingebst, nämlich dem Herrn, wirst du auch deine eigene Ehefrau hingebungsvoll lieben können. Das ist so eine Parallele. Je mehr du dich Christus hingibst, desto mehr wirst du deine eigene Ehefrau lieben. Das ist so eine einfache Mathematik, so eine einfache Rechnung. Und in diesem Zusammenhang ist Liebe dann die bewusste, die opferbereite und willentliche Selbstverpflichtung für das Wohlergehen deiner Ehefrau. Und das im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes oder besser gesagt dem Wort des Christus. Das Wort Gottes ist das Wort des Christus. Bist du dazu bereit, dich deiner Frau bewusst, opferbereit und willentlich verbindlich hinzugeben? Du sagst vielleicht, natürlich, sonst hätte ich sie doch nicht geheiratet. Was redest du denn da? Nun, ich meine nicht die Art von Hingabe, die sich dir aufgrund ihrer wunderbaren Reaktion auf deine Höflichkeiten ergibt. Ja, wir sind so höflich, also erwarten wir auch, dass sie toll reagiert. Ich meine die Hingabe, die unabhängig davon ist, wie deine Frau auf dich im Alltag reagiert. Und ich frage dich, ist es für deine Hingabe egal, was du von ihr für deine Liebe empfängst oder eben auch nicht empfängst? Und ich weiß, bin froh, dass meine Frau heute Kinderstunde macht und nicht hier ist. Ja. Ich weiß, dass ich an dieser Stelle sehr oft versagt habe. Und habe das über die Jahre der Seelsorge auch immer wieder gehört, dass Männer darin Versagenskünstler sind. Männer wollen Frauen steuern und wenn das doch obwohl das die Aufgabe Gottes ist, irgendwie wollen wir sie doch kontrollieren, dass sie immer so reagieren, wie wir das wollen. Sehr oft verwechseln wir Männer unsere vermeintlich hingebungsvollen Einsätze für unsere Ehefrauen. Wir verwechseln das mit selbstloser Hingabe. Wir denken, wir haben uns doch selbstlos hingegeben. Letztlich sind aber viele unserer Bemühungen nur verkappte Selbstliebe. Werdet ihr alle rot? Ich ja. Oh, meine Güte. Und dabei werden die Motive deines Handels erst durch die Enttäuschung deiner Erwartungen offenbar. Ihr Lieben, leider erwarten wir Männer häufig auf unser nochmals vermeintlich liebevolles Handeln an unseren Ehefrauen ein Ergebnis, das uns wohlstimmt. Mann, ich habe mich so abgemüht. Heute Abend wird sie mir wohlgesonnen sein. Und dann kommst du nach Hause und der Lockenwickler im Haar und oh, mir geht's nicht so gut. Und du denkst, oh nein, wofür? Ja, und du hast irgendwas Schönes erwartet. Und dann stellst du einfach fest, in deiner Enttäuschung merkst du auf einmal, deine Erwartung war Selbstbezogenheit. Kennst du das, wenn deine Stimmung dann umschlägt? Du scheinst irgendwie so auf einer Wolke zu fliegen und so, oh, das wird alles toll sein. Wie bin ich ein netter Mann zu meiner Frau? Und dann reagiert sie so, wie du das nicht willst und boah, hängst da rum und nee. Und also ich kenne das, melde mich freiwillig unter den Versagern. Und dem Herrn sei Dank, dass das Wort Gottes uns zeigen kann, was die wahren Motive unserer Handlungen sind. Denn es, das Wort, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Nur die Schrift kann das tun. Und nun fordert die Schrift uns hier auf, als Ehemänner über den Maßstab unserer ehelichen Liebe nachzudenken. Ihr Lieben, macht das mal. Gleich wie Christus sich hingegeben. Denk mal darüber wirklich nach, was Christus alles gemacht hat. Dafür reicht eine kurze Predigt aus. Was habe ich jetzt gepredigt? 5 Minuten oder 10? Ja. Das reicht doch nicht aus. Ihr müsst zu Hause euch hinsetzen, darüber nachsinnen und dann sagen, so hat Christus mich geliebt. Da kann ich doch meine Frau mal ein bisschen besser bedienen als das, was ich bisher gemacht habe, oder? Betrachte das nicht nur oberflächlich, was Paulus hier schreibt, sondern reagiere nach sorgfältiger Betrachtung in einer angemessenen Art und Weise und wende deine Erkenntnisse auf deine Ehe an. Nun, was sehen wir im Text? Da sehen wir Christus, der im Umgang mit seiner Braut sein ganzes Leben gab. Ich lese es nochmal. Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Und ihr habt beim ersten Mal schon gemerkt, ich habe gesagt, indem, obwohl im Original der Schlachter steht dort nachdem. Ich denke, dass es hier besser ist, so wie die anderen Übersetzungen, in dem, oder die Elberfelder das sagt, da lese ich gleich noch vor, indem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und jetzt kommt das zweite, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern das oder damit, hinna im Griechischen, sie heilig und tadellos sei. Warum tat er all das für die Gemeinde? Welche Ziele verfolgt der Gesalbte für seine Gemeinde, die du für deine eigene Frau verfolgen sollst? Nun, ich kann ja meine Frau nicht retten, die ist ja schon errettet. Aber du sollst genau mit dieser hingebungsvollen Hingabe dafür sorgen, dass deine Frau geheiligt wird. Und er gab sich hin, damit er sie heilige und damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Heiligung ist dabei das gute Ziel, das der Christus mit der ihm seit Ewigkeiten geliebten Braut verfolgt. Sehr deutlich, Vers 26a, damit er sie heilige. Wie hat der Christus seine Gemeinde geheiligt und für sie sich für sich abgesondert? Nochmals, der Text sagt, nachdem, ich denke, das ist in dem, die Art und Weise, wenn es nach dem heißt, dann wäre die Heiligung, die er sich in Vers 25 bezieht, beziehungsweise 26a bezieht, wäre dann die Heiligung im Leben. Aber ich denke, das bezieht sich hier auf die Errettung. Hört einmal gut zu. Er hat sie, indem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Die Elberfelder sagt, sie reinigend, die revidierte Elberfelder 2003, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Warum also? Damit er sie heilige. Wie geschieht das immer wieder im Leben von Gliedern, die zur Gemeinde gehören, damit sie Gemeindeglieder werden? Durch das Wasserbad im Wort. Was ist das denn? Nun, erstmal, die Grundlage in Vers 25 zum Erreichen dieses Zieles ist die Selbsthingabe des Christus. Er gibt sich und stirbt am Kreuz. Das ist die Grundlage für die Heiligung. Sie liegt darin, dass Christus sich aus Liebe für die Gemeinde geopfert hat, am Kreuz gestorben ist. Und dabei stellt der Kreuzestod natürlich den Höhepunkt dar. Aber alles andere, was dazu notwendig war, seine Vorbereitung in der Geschichte, seine Menschwerdung und sein heiliges Leben, sowie seine Auferstehung, ist darin eingeschlossen. Aber das Ziel selbst ist die Heiligung der Gemeinde. Vers 26b zeigt uns den ersten Schritt, wie es immer dazu kommt, dass die Gemeinde makellos vor Gott dasteht. Indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Hier spricht Paulus von der Zueignung des Heils. Und darum geht es in Vers 26b. Diese persönliche Zueignung ist kein Prozess. Es ist kein fortlaufender Prozess wie die Heiligung im Wort und durch das Wort. Und die Grammatik, die griechische Zeitform von dem Wort reinigte, macht es deutlich, hier handelt es sich um ein einmaliges Ereignis. Dass Paulus hier auf ein bestimmtes, abgeschlossenes Ereignis hinweist. Dabei geht es um die reinigende Wirkung. Und wie freut sich Daniel darüber, dass ich das sage? Des gepredigten Wortes, das durch Zuhörer gereinigt wird, dass Zuhörer dadurch gereinigt werden. Das Wort hier griechisch Rhema, ist das vom Geist Gottes lebendig machende, gepredigte Wort. Dieses Wort ist das Schwert des Geistes, wie wir aus Epheser 6, 17 erkennen. Und dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, sagt Paulus in Römer 10, Vers 8. Jedes Mal Rhema. Und daran halten wir fest, bis heute. Dieses Wort, ihr Lieben, ist die Grundlage der zum Glauben erweckenden Predigt. Und ihr kennt alle, und viele von euch haben den auswendig gelernt, in Römer 10, Vers 17, da heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Dieses Wort wird nun in diesem Text bildhaft für das reinigende Wasserbad bezeichnet. Vers 26, das Wasserbad im Wort. Das ist eine Metaphorik. Wir als Verkündiger bereiten euch Bäder vor, bereiten Menschenbäder vor, durch das Menschen gereinigt werden können. Und als ihr den Glauben empfangen habt, wurde es für euch das reinigende Wasserbad im Wort. Und von dem Moment an, wo ihr zum Glauben gekommen seid, werdet ihr als heilig und tadellos vor Gott betrachtet. Er sieht euch so an. In Titus 3, Vers 5 nennt Paulus es auch das Bad oder die Waschung der Wiedergeburt. In unserem Text steht die reinigende Wirkung, also des Wortes, im Vordergrund. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jesus das auch schon einmal, ist es wirklich schon soweit? Ja, ich habe schon vorher gewusst. Wir machen mehrere Teile draus, aber in unserem Text steht nochmals die reinigende Wirkung im Vordergrund. Und Jesus selbst hatte einmal gesagt, ihr erinnert euch daran, er sagte zu den Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Johannes 15, Vers 3. Und dann erinnern wir uns auch bei der Fußwaschung, dass er Petrus gesagt hat, ihr seid schon rein. Ihr müsst nicht wieder ganz neu gewaschen werden. Ihr müsst nur die Füße müssen euch gewaschen werden. So ähnlich, wenn wir durchs Leben gehen als solche, die schon bereits gereinigt sind, die rein sind um des Wortes willen. Wir müssen uns immer wieder reinigen, wie er rein ist. Wir müssen uns immer wieder von der täglichen Sünde reinigen. Wir brauchen nicht wieder richterliche Vergebung, wir brauchen väterliche Vergebung. Und so müssen wir uns immer wieder reinigen. Aber hier steht diese Reinigung im Vordergrund. Die Reinigung, die ein Sünder im Augenblick seiner Umkehr durch das geglaubte Wort erfährt. Und dass er dann auch zu biblischen Zeiten sofort wie ausgedrückt hat. Was machte jemand im Neuen Testament, wenn er erfuhr, ich bin ein geretteter Mensch, ich will mich dazu bekunden. Und was tat er? Er ließ sich taufen. Wir wissen aus Apostelgeschichte 22, 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Lass mich ganz kurz den letzten, mit welcher Absicht er geheiligt hat. Vers 27. Ich gehe da nächstes Mal noch drauf ein. Wir müssen nämlich noch auf das eingehen, wie du das in deiner eigenen Ehe noch umsetzt. Ach, der hat uns alles die Theorie gegeben. Ich will doch wissen, wie man das umsetzt. Na, dann komm nächsten Sonntag. Aber hier, mit welcher Absicht hat er sie geheiligt? Mit welcher Absicht hat Christus die Gemeinde geheiligt? Antwort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. So dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist deine Motivation, mit der du deine Frau lieben sollst. Du sollst sie heiligen, du sollst ihr helfen im Wachstum. Du sollst ihr helfen zu erkennen, was die Schrift sagt, wie Christus sie geliebt hat, damit sie herrlich sei, damit deine Ehefrau herrlich sei, damit sie geistlich wächst. Und nur um zu sagen, du sorgst dafür, dass deine Frau in die Gemeinde kommt. Du sorgst dafür, dass sie unter das Wort Gottes kommt. Du betest mit ihr. Du bist nicht passiv und rennst ihr hinterher und sagst, Ma, was sollen wir jetzt machen? Nein, du gibst ihr die Leitung, die sie braucht, damit du sie darstellst als eine herrliche Braut. Ganz wie Christus es mit seiner Gemeinde gemacht hat. Und du willst auch keinen Flecken und Runzel in deiner Braut. Und nehmt das jetzt nicht persönlich, dass es sich auf eure Haut bezieht. Die wird irgendwann runzelig und fleckig werden. Nein, hier geht es um die Reinheit. Sorge dafür, dass deine Frau rein ist. Wenn du was in deiner Macht ist, tu das alles, damit sie rein bleibt. Nun, wie du das in Hinsicht auf deine Ehefrau tust, das schauen wir uns dann wohl beim nächsten Mal an. Ja, lass uns noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein vollkommenes Vorbild. Deine Vollkommenheit, die sich in der Liebe ausdrückt zu uns. Die Liebe, die wir verfolgen können von Anbeginn der Zeit und darüber hinaus in die Ewigkeit, in deinem ewigen Ratschluss, dass du uns schon dort bedacht hast, in deinem ewigen Ratschluss. Was für eine überwältigende Wahrheit. Danke, dass du uns alle so geliebt hast, wenn wir deinem Wort glauben, wenn wir verstanden haben, dass du, der Gerechte, für uns die Ungerechten gestorben bist, dass du dich selbst für uns erniedrigt hast, dass du dich für uns entäußert hast, dass du Knechtsgestalt angenommen hast, dass du andere höher geachtet hast als dich selbst. Du bist nicht gekommen, um dich bedienen zu lassen, sondern als Diener bist du gekommen und dein Leben als Lösegeld für uns, die vielen, zu geben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Hilf du uns, besonders als Ehemänner, das in einer ähnlichen Weise, in einer aufopferungsvollen Art und Weise unseren Frauen zu zeigen, wie du geliebt hast. Herr, dass wir dafür sorgen, dass unsere Ehefrauen rein sind und rein bleiben. Oh, vergib uns unsere eigenen Versagen. Vergib uns all unsere Selbstsüchte. Wie oft haben wir nur auf uns selbst geschaut. Hilf uns doch von dir zu lernen, der du um der vor dir liegenden Freude willen die Schande nicht achtest, sondern ans Kreuz gegangen bist, hast dich von deiner Schöpfung ans Kreuz nageln lassen. Eine scheinbare Widersprüchlichkeit, die sich aber auflöst, wenn wir dein Wort genau betrachten. Und so wollen wir auch Diener unserer eigenen Ehefrauen sein, auch wenn andere uns verspotten und belächeln. Wir wollen tun, wie du es getan hast. Gib du uns Gnade dazu. Und das um deines Namens willen. Amen. Amen.